Ich möchte Ihnen also etwas erzählen über den Aspekt der Mission und der Familie innerhalb der Mission.
Ich bin, soll ich etwas sagen, dass Sie das setzen können?
Ja, die sollen sich ruhig etwas setzen. Ich möchte anfangen mit einem Wort aus der Bibel. Und zwar ein Wort, das Sie bestimmt schon oft gehört haben, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Hier spricht es vom Zeugendienst, der jedem Jünger Jesu aufgetragen ist und von verschiedenen geografischen Örtlichkeiten. Das bedeutet aber keinerlei Unterschied im Wesen. Und insofern hat Bruder Klaassen durchaus recht, dass Evangelisation und Mission das Gleiche ist. Keinerlei Unterschied im Wesen. Wohl aber besteht ein Unterschied in der Funktion, wie das tatsächlich aussieht in der Praxis. Und die Familie und Mission als Thema für mich bedeutet, dass ich den Blick mal ein bisschen auf die Rolle der Familie in der Mission richten möchte. Die Familie, ich glaube, das haben wir alle deutlich genug gehört im Verlauf der Konferenz, haben wir von Gott bekommen. Und wir haben ebenfalls unseren Auftrag als Missionare von Gott bekommen. Und deshalb kann ich es mit dem besten Willen nicht einsehen, dass diese beiden Teile sich beißen sollten. Sondern die Mission und die Familie sind genauso gekoppelt wie die Mission und wie die Familie und das Zuhause. Wieso soll die Familie den Auftrag Gottes einschränken oder gar verhindern? Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Gott mich in die Familie beruft, beziehungsweise mir eine Familie anvertraut und mir einen Auftrag gibt, dann weiß ich aus Überzeugung, weil es von Gott kommt, dass für mich die Familie die Mission nur und den Auftrag nur beleben kann, nur vorwärts bringen kann. Wesensmäßig haben wir die gleiche Arbeit wie zu Hause, den Zeugendienst. Aber wesensmäßig ist der Auftrag gleich, die Gemeinde, um die es geht, im Ausland zu bauen, braucht Männer. Die Gemeinde zu Hause braucht auch Männer. Das größte Problem aber in der Gemeinde sind die Familien. Und das ist auch bei uns das größte Problem. Und wie können die Leute, die Nichtchristen, die wir erreichen wollen, Klarheit bekommen über das, was Jesus getan hat für uns und was Gott von unserem Leben erwartet innerhalb der Familie, wenn sie nicht Familien als Vorbilder sehen? Der Unterschied zwischen ihnen zu Hause und uns auf den Philippinen besteht darin, dass sie hier zu Hause an der Ausbreitung arbeiten und wir in der Gründung arbeiten einer Gemeinde. Und das bedeutet wiederum, dass sie andere Voraussetzungen antreffen als wir. Bei ihnen ist eine Basisgemeinde schon da. Auch wenn sie in einer Neulandarbeit stehen, dann stehen sie nicht allein, sondern sie stehen mit Geschwistern. Und bei uns sieht es so aus, wenn wir in ein neues Gebiet gehen, dann wissen wir nicht, ob wir überhaupt einen Christen antreffen werden oder nicht. In den meisten Fällen wohl nicht. Dabei arbeiten wir gewissermaßen in einem Niemandsland. Und das geht uns so ähnlich wie Abraham. Und ich glaube, wir können tatsächlich, gerade im Pioniermissionseinsatz, einiges von den patriarchalischen Büchern des Alten Testamentes lernen. Da ist nämlich die Rolle des Familienvaters im Pioniereinsatz in der Mission genau gleich wie die des Abraham oder irgendeines anderen der Patriarchen. Er hat die Verantwortung für alles und er hat niemanden, mit dem er die Aufgaben an seiner Familie teilen kann. Ich möchte einiges an Beispielen bringen. Ihre Kinder hier haben Sonntagsschulen oder Kindergottesdienste oder überhaupt Schulen. Das haben unsere Kinder nicht zur Verfügung. Das ist alles Aufgabe der Familie. Oder sie haben ihre Hauskreise, wo sie zusammenkommen. Selbst wenn sie im Pioniereinsatz hier zu Hause stehen sollten, irgendwo haben sie eine kleine Zelle, mit der sie beginnen. Mehrere Geschwister. Auch das ist bei uns nicht da. Bei der Ausbreitung der Gemeinde hier zu Hause haben sie Bibelstunden. Die haben wir auch nicht. Überall muss die Familie den Ersatz für all diese Dinge geben, die sie bereits vorfinden hier. Die Jugendlichen können zur Jungschar oder zu Jugendstunden gehen, in den meisten Fällen. Bei uns geht das auch nicht. Sie haben eine Gemeinde, sie haben Verwandte, sie können ihre eigene Familie im weiteren Umfang genießen oder aber missionieren. Aber sie haben auf jeden Fall diese Verbindungen und die sind bei uns 15.000 Kilometer zum Beispiel vom Arbeitsort entfernt. Das geht nicht. Hier sind wir total auf die eigene Familie gestellt. Meine Rolle als Familienvater im Pioniermissionseinsatz schließt also ein, Ernährer, Versorger, Arbeitgeber, Seelsorger für Frau, für Kinder und was sonst noch im Hause wohnt, gleichzeitig Architekt, Kinderonkel, Reparateur für alle möglichen Dinge, die im Haus und im Arbeitsmaterial und was immer anfallen und dann noch Missionar für die Leute, zu denen ich eigentlich geschickt bin. Ich will mich damit nicht beklagen. Das kann recht viel werden, sicher. Vor allen Dingen, wenn man über das Anfangsstadium hinwegkommt und dann einen vollgestopften Terminkalender hat, dann steht man sehr, sehr leicht in der Gefahr, sich von der Familie noch mehr zurückzuziehen und diese Aufgaben, die man an der Familie hat, nicht mehr wahrzunehmen. Aber beklagen hilft da nichts. Gott hat mir diese Verantwortung gegeben und mir diese Arbeit zugemutet. Und sich darüber zu beschweren oder die Arbeit nicht zu tun, bedeutet, gegen Gottes Plan vorzugehen. Und ich glaube, mit Disziplin lässt sich das schaffen. Und ich muss sagen, wir haben die letzten 4 Jahre recht gut verkraftet. Und ich bin froh darüber. Ich glaube, es geht, weil es von Gott kommt. Und ich glaube sogar, dass ich trotzdem das bessere Teil erwählt habe. Denn ich kann immerhin noch im Rahmen der Arbeit mit vielen Leuten sprechen den ganzen Tag. Ich kann mit Mitarbeitern und Teammitgliedern theologisch fachsimpeln nach Herzenslust, manchmal sogar bis es zu viel wird. Und ich habe auch einen Familientag eingeplant, den Montag, der meistens zum Reparaturtag wird. Aber auch da ist noch Abwechslung für mich da. Wie sieht es aber aus bei der Frau, die ja das zweite Drittel der Familie ausmacht? Sie kommt noch viel schlechter dabei weg. Aber ich möchte nicht meiner Frau bevormunden, sondern ich möchte sie original hier zitieren und deshalb möchte ich Marlies bitten, dass sie von ihrer Situation, von ihrer Rolle jetzt mal Ihnen etwas erzählt, damit Sie auch da auf dem weiblichen Sektor einen Überblick bekommen.
Ich habe lange überlegen müssen, was mein Drittel in dieser Mission ist. Und ich habe festgestellt, dass dieses Drittel sich nicht sehr unterscheidet von dem Drittel, was ich zu Hause hatte. Nur war mir hier zu Hause dieses Drittel noch nicht sehr deutlich geworden. Ich habe das mir in Hälften geteilt, meine Hälfte und die Hälfte meines Mannes. In der Mission waren wir plötzlich ganz alleine, wie mein Mann schon sagte. Ringsrum keine Weißen mehr und dann keine Gläubigen mehr, keine Freunde, keine Geschwister. Und ich war an das Haus gebunden zum großen Teil. Das hat mich sehr beschäftigt und belastet am Anfang. Und dann kam mir immer wieder der Vers zugute, dass Gott sagt, wir werden keinen Mangel haben. Nicht an Freunden und nicht an Geschwistern. Ich habe gedacht, das Wort ist wahr und ich will das glauben. Nur irgendwas fehlt mir hier. Und dann habe ich meine Aufgaben ganz neu überdacht. Was sind wirklich meine Aufgaben? Ich habe Bücher gelesen, ein paar in Englisch und ein Buch hat mir ganz besonders gefallen. In dem Buch steht nämlich einmal, was die Frau an Negativem alles sein kann. Und zwar sind da sehr böse Eigenschaften aufgeführt. Aber es steht da auch, was die Frau sein soll. Und zwar ist das Endkapitel, dass die Frau dazu da ist, damit der Mann ein schönes Leben hat. Das hat mich im Moment etwas schockiert, aber ich habe mich wirklich da reingefühlt und habe überlegt, wie kann ich meinem Mann das Leben schön machen. Und unter schön habe ich verstanden, wie es im Epheser steht und wie es auch in Sprüche steht, dass mein Mann ein Mann Gottes sein kann und seinem Dienst gerecht werden kann. Ich habe in deutschen Familien sehr häufig festgestellt, dass der Mann zur Gehilfin der Frau geworden ist und nicht umgekehrt. Und ich war auch manchmal dabei, mir einen Gehilfen zu halten. Und das war eine ganz traurige Angelegenheit, muss ich sagen. Das ist eine Sache, die über Jahre gegangen ist. Zumindest über die ersten 2 Jahre in der Mission. Wir haben über unseren Auftrag an den Kindern nachdenken müssen, ganz neu, weil wir plötzlich für die Kinder alles waren, was sie hatten. Und auch das hat mich sehr beschäftigt, weil ich die meiste Zeit mit den Kindern zusammen war. Und nun wurde ich für die Kinder nicht nur Mutter, sondern auch Lehrerin, zum Spielen da, zum Trösten da. Und dann kam für uns alle das, wonach viele uns gefragt haben, der Kulturschock nämlich. Wir arbeiteten mit 2 fremden Kulturen zusammen, einmal einer amerikanischen und der philippinischen. Dann haben wir wieder überlegt, was ist ein Kulturschock? Und ich wusste, dass irgendetwas Gewaltiges passiert ist, aber ich wusste nicht, was. Und durch einiges Nachdenken und wieder anhand der Bibel ist mir aufgegangen, dass für mich der Kulturschock das war, dass plötzlich alle Werte und alle Maßstäbe, nach denen ich bisher gelebt habe, nicht mehr gültig waren. Und dass wir von dem Satz, ist das hier komisch oder schlimmere Aussprachen, zu dem Satz kommen mussten, das ist anders. Aber es reicht nicht, wenn wir das erkennen. Und von der Erkenntnis zum Leben war ein Unterschied noch, sodass wir für unsere Kinder den Satz wirklich leben mussten. Auf den Philippinen ist alles anders. Es ist nicht schlecht und es ist nicht komisch, es ist anders. Und die Leute haben sich ganz sicher was dabei gedacht. Das fällt einem schwer am Anfang. Und es fiel mir schwer, das an die Kinder weiterzugeben, weil sie es nicht immer ganz eingesehen haben. Aber ich denke, wir haben das zu unserem Eigentum gemacht. Andere Leute sind anders. Und dann haben wir weiter überlegt, was ist der Teil, den wir als Familie wirklich da sein sollen. Etwas sein sollen zum Lobe Gottes. Es kamen Situationen, wo ich dachte, na, das hätte ich in Deutschland nicht. Und doch wusste ich ganz sicher, wir sind hier vom Herrn. Und mein Drittel ist, dass wir uns bewähren, dass ich die anderen 2 Drittel mit zusammenhalte. Und ich muss dazu sagen, dass mein Hintergrund aus der ganz anderen Richtung kommt. Ich habe Pädagogik studiert und Psychologie studiert und Psychologie war mein Hobby. Und ich hatte ganz andere Voraussetzungen. Mit einem Mal habe ich umdenken müssen. Hier in Deutschland ging das etwas langsamer, weil so vieles da war, was uns abgelenkt hat. Aber auf den Philippinen war das sehr massiv. Und ich habe alle meine Werte neu überlegt, anhand der Bibel, anhand der 2 Völker, mit denen wir zusammenstanden. Und ich muss sagen, ich habe mindestens eine Wendung um 180 Grad gemacht. Und habe mich fest entschlossen, mehr auf das Wort Gottes zu vertrauen, als auf das, was ich gelernt hatte. Und so haben wir uns ganz bewusst bemüht, Familie zu leben, wie der Herr sie haben möchte. Und zwar mit der Autorität. Und auch, wie es heute Nachmittag angeklungen ist, die Frau sei dem Manne untertan. Ich habe gedacht, ich habe das geschafft, indem ich einfach den Mund halte. Und das ist mir schon sehr schwer gefallen. Ich habe vorher nicht den Mund gehalten. Und dann habe ich die Untertänigkeit geübt, indem ich den Mund gehalten habe. Widerwillig, ich habe geschluckt und manches hat geklappt, aber ich habe dann versucht, meinen Mann auf ganz geschickte Weise zu unterlaufen, indem ich ihm vorher gesagt habe, was ich nicht so gerne hätte und was er lieber lassen sollte. Und bis ich dann merkte, das ging auch nicht. Ich habe versucht zu manipulieren, dann brauchte ich nicht mehr zu widersprechen. Aber das war nicht untertan sein. Ich muss allerdings sagen, dass dies, wo ich nicht sicher bin, ob ich es wirklich gelernt habe, aber zumindest erkannt habe, mich viele Tränen gekostet hat. Wirklich zu erkennen, dahinter zu stehen und ein aktives Ja zu dem zu finden, was wir entschieden haben. Häufig gegen meinen Willen. Manchmal habe ich mich gebeugt. Aber wenn ich mich wirklich entschieden hatte, ein aktives Ja dazu zu finden, dann hat der Herr die Sachen so gelenkt, dass wir als Familie zusammengehalten haben. Und die größte Freude ist es, wenn hier in Deutschland jemand gesagt hat, man kann mit euch einzeln gar nichts anfangen. Entweder nimmt man euch alle fünf oder gar keinen. Und ich denke, das war eigentlich das Ziel, dass wir alle fünf gemeinsam etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dass wir wirklich das Zeugnis in der Mission leben und nicht nur Evangelium verkündigen. Und ich freue mich, dass wir in 9 Wochen wieder da rausgehen dürfen. Obwohl das Abschiednehmen sehr schwer fällt, besonders mir, denke ich, sehr schwer fällt. Aber ich bin dermaßen ausgelastet und gefordert und so glücklich in all den Aufgaben, die dort anstehen. Meinem Mann eine gute Ehefrau zu sein, den Kindern eine gute Mutter, die ihnen mehr ersetzen muss, als sie dort haben können, ihnen mehr bieten muss. Eine Lehrerin zu sein, eine Hausfrau für die beiden Haustöchter, die wir draußen haben, die nicht nur arbeiten, sondern die auch Schwierigkeiten mit sich bringen und auch krank werden. Eine gute Nachbarin, was mir besonders schwer fällt, denn es liegt mir nicht sehr, auf die Filipinos zuzugehen. Und trotzdem kann ich das üben. Sozial ihnen zu helfen, ihnen beim Übersetzen zu helfen und medizinisch, soweit ich das kann. Und das füllt mich dermaßen aus, rundum, bei allem, was ich mir gedacht habe, was ich einmal sein möchte für den Herrn, dass ich mich doch freue, in diese Arbeit zurückkehren zu dürfen. Und da eben mein Drittel zu leben und dafür zu sorgen, dass die anderen 2 Drittel zusammenpassen.
Und ich freue mich, dass sie wieder mitgehen will. Denn ich glaube, wir sind als Familie inzwischen, wenn es auch lange gedauert hat, wir sind immerhin, glaube ich, 13 Jahre jetzt verheiratet, sind wir jetzt ein recht gut eingespieltes Team. Und ich möchte eigentlich auf kein Drittel verzichten müssen. Die Kinder, das dritte Drittel also, zahlen, glaube ich, den größten Preis. Wir sind eine deutsche Minderheit in einer amerikanischen Missionsgesellschaft, die unter Filipinos arbeitet. Die Kinder gehen genauso durch einen Kulturschock wie wir. Nur sie verstehen nicht, dass es ein Kulturschock ist. Und sie verstehen auch nicht, wie man mit einem Kulturschock fertig wird. Und vor allen Dingen, ihnen fehlt ja jegliche Motivation. Denn der Herr hat ja schließlich die Eltern gerufen und die Kinder sind mitgegangen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Sie verlieren ihre völkische Identität, weil sie sich mit ihren Altersgenossen grundsätzlich in einer Fremdsprache unterhalten müssen, sei es nun Englisch oder Tagalog. Wenn sie zur Schule gehen, wie andere Kinder auch, dann müssen sie entweder in eine amerikanische oder in eine philippinische Schule gehen. Auf die Minderheit wird insofern keine Rücksicht genommen oder wenig Rücksicht genommen, weil man ja gar nicht weiß, wie die denken. Und dass es da Unterschiede gibt. Bei den Kindern, vor allen Dingen bei unserem Ältesten, führte das dann auch zur Krise. Ich kann das heute ruhig sagen, denn er hat die Krise überwunden. Und er weiß auch, dass er in der Krise gesteckt hat und wir haben auch lang und breit darüber geredet. Es ging plötzlich darum, immer dieser Jesus. Seinetwegen muss ich essen, was mir nicht schmeckt. Seinetwegen muss ich immer still sitzen, wo ich gar nichts verstehe. Seinetwegen muss ich hingehen, wo ich nicht will. Seinetwegen muss ich mich angaffen lassen von allen Leuten und darf mich nicht wehren. Seinetwegen werden meine blonden Haare gezaust und die Leute wollen sehen, ob da auch Läuse drin wohnen und ob man die rausreißen kann und ich darf nicht zuhauen. Alles immer dieser Jesus. Ich habe die Nase voll, ich will nicht mehr. Ich will wieder nach Hause. Und es hat lange gedauert, bis wir ihn durch Zuwendung, durch Zeit wieder dahin gebracht haben, dass er verstand, dass er auch eine Rolle in diesem Missionsdienst hat. Und dass er auch die schönen Seiten sah, dass er zum Beispiel feststellte, dass er schon in vielen Ländern gewesen ist, wo zum Beispiel die Freunde, ehemaligen Freunde zu Hause noch nicht waren. Dass er schon Englisch sprechen konnte, was die anderen Altersgenossen noch nicht konnten und so weiter. Sodass wir die Vorteile des Missionarkinderdaseins auch ein wenig ausgeleuchtet haben. Und auf diese Weise hat er sich dann bereit erklärt, eine klare Entscheidung getroffen für Jesus. Jawohl, ich bin auch berufen, ich bin auch Missionar, kleiner Missionar und ich trage meinen Teil dazu bei. So wurde die Krise überwunden. Einige Leute hatten uns schon zu Hause darauf aufmerksam gemacht. Wie könnt ihr nur ins Missionsfeld gehen mit kleinen Kindern? Ja, wie könnt ihr? Der Herr, derselbe Gott, der uns beruft, kümmert sich auch um unsere Kinder. Sollen wir es ihm nicht zutrauen, dass er wegen des Auftrages, den er uns gegeben hat, den Kindern keinen Schaden zufügen wird? Ich denke, dass soweit habe ich Gott jedenfalls kennengelernt, dass ich ihm das auch zutraue. Der Herr gibt alles. Denken wir an den Vers Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Herr gibt alles, was wir brauchen. Er gibt auch die Kraft, unangebrachte Kritik zu tragen. Und mir liegt so manche gehässige Bemerkung in solchen Fällen schnell auf der Zunge. Und er hat mir bis jetzt, soweit ich das übersehen kann, auch die Kraft gegeben, diese Sachen zu schlucken. Und für mich zu behalten und nicht raus zu sprudeln. Der Herr erwartet von uns Gehorsam und er sendet uns in die Ernte. Nicht wahr? Denken wir an den Vers aus Matthäus 9, jeder von uns kennt ihn. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Saat sende. Nein, steht da nicht. Dass er Arbeiter in die Ernte sende. Auf den Philippinen ist Erntezeit. Uns geht es tatsächlich so, dass wir Freiversammlungen mit 1000 Leuten haben können. Und die Leute haben Zeit. Und sollten wir da nicht Zeit für sie haben? Sollten wir nicht alles einsetzen, dem Herrn zu gehorchen, dass wir die Ernte einbringen, die er gewirkt hat? Was sollen wir dort tun? Es gibt drei Arten von Arbeit. Das ist der Unterschied zur Evangelisation. Da gibt es nur eine Art der Arbeit. Es gibt drei Arten der Arbeit. Das ist einmal, man hat es mit Ungläubigen zu tun. Da muss man evangelisieren. Das Hauptproblem auf den Philippinen ist die Familie beziehungsweise die nicht vorhandene Familie. Und dafür wird gebraucht, und das Ziel natürlich ist, Gemeinde zu bauen. Und was braucht man da? Familien, um Modelle zu schaffen für die Leute, dass sie sich ausrichten können. Die zweite Möglichkeit ist, man hat es mit Gläubigen zu tun. Dann geht es um irgendeine Art von Schulung. Entweder formell über Bibelschule, Seminare, oder es geht in den Gemeinden informell um Leiterschulung, damit sich Älteste heranbilden, lassen, um die Gemeinde, die dann selbstständig wird, zu tragen. In beiden Fällen dieser Ausbildung von Gläubigen geht es darum, dass man Leiter ausbildet. Ja, die Leiter sollten verheiratet sein, wenn sie einer Gemeinde vorstehen. Es geht also wieder darum, Familienmodelle zu schaffen und ihnen mit Hilfe von Familie vorzuleben, wie ihre Funktion in der Gemeinde aussieht. Oder man ist gewissermaßen Werksmissionar oder Zuliefermissionar oder wie immer man das jetzt nennen möchte. Darunter fallen die Lehrer für Missionarskinder, darunter fallen Hauseltern, irgendwelche anderen Arbeiten, die mit Kindern zu tun haben. Sicher, es gibt auch im Bürosektor einiges zu tun, aber in vielen Fällen ist diese Arbeit eben Arbeit, wo man Kinder erzieht. Ja, wie will man Kinder erziehen, wenn man es nur von der Theorie kennt? Und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir 5 Jahre nach unserer Eheschließung noch keine Kinder hatten, sondern warten mussten auf unseren Samuel 5 Jahre. Darum heißt er Samuel. Wir konnten keine Kinder bekommen und der Herr hat es verhindert. Und ich bin so dankbar dafür heute. Denn wenn wir früher Kinder gehabt hätten, die hätten wir nicht erzogen, die hätten wir verzogen, weil wir selbst nicht in Ordnung gewesen wären. Oder vielleicht nicht mal überhaupt verzogen, sondern verschoben, weil wir ihnen etwas beibringen wollten, was wir selbst nicht taten. Wir mussten erst mal umdenken und ein biblisches Ehemuster bekommen, dann konnte der Herr uns auch Kinder geben und die können wir heute erziehen zum Herrn hin und nicht zu uns selber hin. Wer also mit Erziehung zu tun hat, der sollte auch ein Familienmodell vorzuführen haben. Es geht also überall, in allen 3 Arbeitskategorien praktisch um Familien. Vielleicht werden Sie jetzt sagen, ist denn gar kein Platz für Ledige da? Doch, es ist Platz für Ledige da. Aber glauben Sie nicht, dass die Ledigen es einfacher hätten. Dass von Ihnen überhaupt erst Notiz genommen wird, wenn etwas nicht mehr läuft, wenn Ihre Arbeitskraft nicht mehr da ist, sei es durch Krankheit oder dass Sie irgendwie geistlich durchhängen. Und wohin wenden Sie sich dann? Zunächst mal an die funktionierenden Familien. Und ich glaube, dass diese Familien auf dem Missionsfeld eine ganz ausschlaggebende Rolle finden. Sollte es vielleicht daran liegen, dass die Familiensituation in Deutschland schuld daran ist, dass so wenig Missionare von Deutschland ausgehen? Ich habe mir diese Frage schon gestellt. Wir brauchen händeringend Familien. Aber wir brauchen Familien, die nicht nur an ihren eigenen Problemen rumbasteln, sondern die so tragfähig sind, dass sie die Probleme anderer mitverarbeiten können. Das ist das, was wir notwendig in der Mission brauchen. Und ich glaube, dass ich da nicht nur für die Philippinen rede, sondern dass das wohl überall gilt. Amen. Wenn Familien da sind, die mitgehen möchten in die Mission, herzlich willkommen.